Deutschlandfunk Kultur heute.
Zeit für all die Fragen, auf die wir schon immer mal eine Antwort haben wollten.
Endlich mal erklärt.
Heute fragen wir, müssen Tänzerinnen und Tänzer eigentlich dünn sein? De facto sind sie es meistens ja, egal ob im klassischen Ballett oder im zeitgenössischen Tanz. Wer da Kleidergröße XL trägt, der fällt auf. Aber ist es auch eine Notwendigkeit, dass Tänzer dünn sind? Hat das ästhetische oder auch ganz praktische Gründe, weil vielleicht die Kostüme nicht immer maßgeschneidert sind und sonst nicht allen Tänzerinnen und Tänzern passen würden? Elisabeth Nehring, Sie als Tanzkritikerin können mir diese laienhaften Fragen bestimmt beantworten. Wie ist das? Müssen Tänzerinnen dünn sein?
Ja, im klassischen Ballett auf jeden Fall. Und das hat unter anderem weniger mit den Kostümen zu tun als mit der Technik. Im klassischen Ballett gibt es ja wahnsinnig hohe körperliche und technische Anforderungen an Tänzerinnen und Tänzer und das über viele Jahre des Berufslebens, auch wenn die meisten nicht mehr nach 40 oder 45 auf der Bühne stehen. Aber trotzdem müssen sie natürlich ihr Leben lang sehr, sehr fit sein, wenn man sich zum Beispiel die typischen Bewegungssequenzen vor Augen hält, die Hebefiguren zum Beispiel, wenn Tänzerinnen, meistens sind es ja die Frauen, von den männlichen Tänzern in die Luft geliftet werden, da dürfen die natürlich nicht zu schwer sein. Dann denkt man aber auch an Drehungen, Sprünge oder die Drehung in der Luft, die Beine um 180 Grad nach oben gestreckt, das sind ja irrsinnige, zum Teil auch unphysiologische Belastungen für den Körper, die nur mit einem sehr regelmäßigen Training überhaupt bewältigt werden können, oft bis zu 8 Stunden am Tag. Und das schlägt sich natürlich auch in den körperlichen Silhouetten und im Gewicht nieder.
Also es gibt durchaus ganz technische Gründe für die vielen zierlichen Körper auf den Tanzbühnen. Gibt es daneben auch ästhetische Gründe? Also zum Beispiel, weil Choreografen gerne hätten, dass die Körper auf der Bühne möglichst einheitlich aussehen?
Natürlich, wenn man an die berühmten Ballets Blancs, die weißen Ballette des romantischen, klassisch-romantischen Balletts denkt, wo die Tänzerin des Corps de Ballet, also die Gruppentänzerin, in ihren weißen Tutus in langen Reihen oder in bestimmten räumlichen Figuren und Konstellationen zum Ornament werden, da ist ja schon der Choreografie inhärent, dass die alle gleich auszusehen haben oder zumindest, dass es keine allzu großen Abweichungen an Größe und Körperbau geben darf, weil eben der Eindruck auf Einheitlichkeit und Homogenität zielt. Interessant ist, dass der Ursprung des klassischen Tanzes ja an der höfischen Kultur liegt. Der berühmteste Tänzer war ja bestimmt Ludwig XIV., der selber eben als Sonnengott auftrat und um den herum alles herum gruppiert wurde. Und aus solcher Art höfischen Aufführungen mit absolutistischem Charakter hat sich dann eben über die Jahrhunderte der Tanz als professionelle, eigenständige Kunstform entwickelt, nicht nur mehr Begleitung zur Oper. Und interessant ist, dass das Hochgezüchtete und Hochtrainierte sich allerdings dann wiederum erst im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Also die normierenden Körper im klassischen Tanz, die sind bis heute jung und schlank. Und das sind Ideale, die natürlich auch problematisch sein können.
Wie sieht es denn im zeitgenössischen Tanz aus? Da geht es ja in der Regel darum, neue Bewegungen zu erfinden, die dann auch möglichst ausdrucksstark und auch möglichst vielfältig sind. Spiegelt sich dieser Wunsch nach Vielfalt dann auch in den Körpern der Tänzer?
Auf jeden Fall. Da wird ja auch ganz anders trainiert. Es gibt viel mehr Spielarten und es gibt eben auch Choreografen im zeitgenössischen Bereich, die ihren Tänzerinnen Höchstleistungen abverlangen. Zum Beispiel der Kanadier Eduard Locke, der mit seiner Company La 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 Human Steps in den 80er Jahren ganz athletischen, hochleistungssportmäßigen Tanz gemacht hat, wo eben die Frauen auch die Männer gefangen haben, wo die durch die Luft geflogen sind. Und das waren eben natürlich ganz andere Körper, immer noch schlank und durchtrainiert, aber mit Muskeln an anderen Stellen und insgesamt ein viel athletischerer Körpereindruck. Und dann gibt es andere Beispiele aus dem sogenannten Konzepttanz der 90er Jahre, wo eben bis heute auch Tänzerchoreografen überhaupt keine dieser harten tänzerischen Grundausbildungen durchlaufen haben und auch nicht diese einseitig trainierten Körper haben, vielleicht sogar eher schlaksig sind.
Heißt das, dass vielleicht noch abschließend gefragt, je vielfältiger die Körper, desto vielfältiger auch die Themen, die auf der Bühne gezeigt werden können?
Auf jeden Fall. Mit den kräftigeren Tänzerinnen zum Beispiel sind natürlich auch andere Frauenbilder entstanden. Nicht mehr die ätherischen Ballerinen mit ihren anorektischen Körpern, sondern muskulöse Frauen, die in der Lage sind, das Gleiche zu tun wie Männer. Aber es hat natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, Körper- und Schönheitsideale mit dem Tanz zu hinterfragen. Das ist ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren. Die Kritik an Stereotypen, Schönheitsidealen im Tanz und in der gesellschaftlichen Realität und eine weitere wirklich begrüßenswerte Entwicklung ist, dass wir jetzt eben auch Tänzerinnen auf der Bühne sehen, die weder dem klassischen noch dem zeitgenössischen Ideal entsprechen, weil sie entweder eine Behinderung oder mehr Gewicht als üblich haben. Mhm. Und da nimmt die Diversität nochmal ganz andere Formen an. Und es ist eben auch eine fundamental andere Auffassung von dem, was Tanz ist und wer tanzen darf.
Vielen Dank an Elisabeth Nehring für diese Antwort auf die Frage, müssen Tänzerinnen und Tänzer eigentlich dünn sein?